finde, da kann man irgendwie sich richtig reinfühlen bei denen. So, man hat so dieses innerliche zwischen, darf ich zu dem Ei oder nicht? Schön, dass ihr da seid, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Bei den Kindern, finde ich, spürt man so regelrecht das Ding im Kopf, so dieses, man fühlt das so ein bisschen mit. Die Werbefirma, die hat das richtig klug formuliert oder sogar positiv formuliert, neugierig. Das klingt als was richtig Gutes, was Schönes. Der Test ist ursprünglich aus der Wissenschaft bekannt als der Marshmallow-Test, da kommt der ursprünglich her, und hat das Ziel, herauszufinden, wie gut Kinder in ihrer Impulskontrolle sind. Und zwar dann, wenn die Belohnung erst später kommt. Also ein Impulskontrollentest eigentlich. Und es ist super spannend, auch bei den Kindern zu sehen, wie hier zwei Seiten in einem Herzen schlagen. Auf der einen Seite ist dieses Verlangen in mir, das mir sagt, das will ich jetzt haben. Mein Herz sagt mir, ja, ich will. Und die innere Stimme gibt mir das Gefühl, das ist schon okay. Es sieht doch gar keiner. Ist ja niemand da. Und auf der anderen Seite ist das Versprechen im Kopf, das Wissen darum, nachher kriege ich mehr. Es wäre besser, wenn ich warte. Das ist so im Kopf. Und diese zwei Seiten, die kämpfen so ein bisschen miteinander. Was gewinnt? Herz oder Kopf? Gibt ja auch dieses Lied, Herz über Kopf, ne? Ihr kennt's. Und was ist in so einer Situation das Richtige? Was wäre das Richtige? Kann man es überhaupt bewerten? Es ist schon eine Bewertungsfrage. Wir sind gerade in unserer Reihe auf der Suche nach Bewertung. Auf der Suche nach Bewertung und zwar von einem gelingenden Miteinander. Was braucht es für ein gutes Miteinander? Was hilft da? Was ist da richtig, um gemeinsam gut unterwegs zu sein? Und wir haben bereits festgestellt, dass es in unseren Beziehungen mit anderen Menschen häufig uns so ähnlich geht wie den Kindern im Impulskontrollentest. Auf der einen Seite ist der menschliche Impuls, ich will irgendwas tun, ohne Bewertung, entweder ihm in die Fresse hauen oder lieb lächeln. Also ich hab einen Impuls. Und auf der anderen Seite ist der Heilige Geist in uns. Etwas, das uns sagt, nein, das ist jetzt das Richtige. Ich möchte dir helfen, damit die Beziehungen gelingen. Und wir haben das hier, ich nehme das euch zeichne das nochmal auf, das hatten wir schon ein, zweimal, aber damit ihr versteht, wo wir uns gerade befinden. Wir haben uns am Anfang mit Martin Gottes Wesen angeschaut. Wir haben uns Gott angeschaut und festgestellt, Gott ist in sich selbst ein Beziehungswesen. Er lebt Beziehung. Er lebt aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind, sind wir auch auf Beziehung hin geschaffen. Wir brauchen das. Und dann haben wir uns angeschaut, das bist du. Und das ist der andere. Wir haben uns angeschaut, wie schaut diese Beziehung untereinander aus? Wie schaut das aus? Und wir haben, ihr erinnert euch, festgestellt, dass wir als Christen nicht mehr selbst leben, sondern der Heilige Geist lebt in uns. Christen leben nicht mehr sich selbst, sondern Gott lebt in uns. Und wir haben uns zum einen das angeschaut, was ist das generell bei Beziehungen? Und zum anderen, wie ist das, wenn wir Christen haben? Letzten Sonntag ging es darum, wenn der hier auch Christ ist und ich auch Christ bin, also eigentlich haben wir hier so Christus in mir und Christus in mir miteinander und haben festgestellt, auch wir Christen brauchen Gnade, auch wir Christen machen Fehler, auch wir Christen sind angewiesen auf Barmherzigkeit. Und wir haben uns das Ganze immer angeschaut aus der Perspektive Gottes. Und jetzt geht es um das fehlende Puzzle. Heute schließt sich der Kreis so ein bisschen. Was fehlt noch? Nämlich die Beziehung Gottes, meine Beziehung zu anderen. Und heute geht es um meine Beziehung zu mir. Das klingt ein bisschen komisch, meine Beziehung zu mir, nicht schizophren gemeint, aber wir wollen uns heute mal diese ganzen anderen Menschen hier weglassen. Es geht heute nicht um diese da hier, sondern es geht um die Frage, wer bist du? Wer bin ich? Und wie stehe ich eigentlich zu mir selber? Und wenn du magst, dann mach gerne mit, schließ mal für einen Moment deine Augen. Nimm dir kurz die Ruhe, die Stille, halte sie für einen Moment aus und stell dir die Frage, wie komme ich jetzt gerade eigentlich mit mir selber klar? Wer bin ich? Wie komme ich mit mir klar? Wie siehst du dich? Danke, ihr dürft die Augen wieder aufmachen. Ganz ehrlich, wir nehmen uns nur sehr wenig Zeit für diese Frage, auch im Alltag. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dir darüber Gedanken gemacht hast, wie komme ich eigentlich mit mir klar? Wir machen uns über alles Mögliche Gedanken, aber darüber wenig. Wir haben kein Problem damit, 2 Stunden einen Film anzugucken, aber sich mal 1 Stunde hinzusetzen und in der Stille des Tages reinzuhören, dafür braucht es ganz schön viel Überwindung, das mal auszuhalten. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe vor 1 Jahr stille Tage gemacht und habe mir das zum Ziel gesetzt. Ich will Stille lernen. Boah, ist mir so schwer gefallen. Ich habe am Anfang keine 2 Minuten geschafft. Das war ein ganz komisches Gefühl, Stille auszuhalten. Wie siehst du dich? Wer bist du? Sicherlich hat da jeder eine bisschen eigene Antwort darauf, auf diese Frage, wer ich bin. Der eine wird es wahrscheinlich super positiv nennen. Ich mache mal hier so mal ganz klischeehaft, okay? Ganz klischeehaft. Der eine Typ, der positiv ist, vielleicht so wie der Mann vorm Spiegel. Ja, kennt ihr den? Den Mann vorm Spiegel? Hat das jemand beobachtet? Ja? Also im Gegensatz zur klischeehaften Frau, die jeden Pickel untersucht, jedes Haar erkennt und sofort sagt, ein bisschen, oder? Das ist, wenn du einen Mann vorm Spiegel beobachtest, ne? Das ist doch super. Ja? Kennt er? Ich spüre so ein bisschen, das kennt jemand. Okay. Da geht es uns in unserer Ehe nicht alleine so. Das ist doch ganz gut so, oder? Das ist so das eine. Ich sehe mich als positiv. Alles super eigentlich. Die zweite Antwort, die es ganz auf dem anderen Spektrum sein könnte, das ist auch ist eher so ein Gefühl. Ist eher das menschliche Gefühl, das war nicht gut, ich habe vielleicht versagt. Das Gefühl, ein Versager zu sein. Das Gefühl, das sich einstellt nach der Packung Chips am Abend, wenn einem schlecht ist. Das Gefühl, was man hat, wenn man nachts zu lange vorm Bildschirm saß und genau weiß, das war zu viel, das war nicht gut. Das Gefühl, wenn ich meine Kinder angebrüllt habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und ich mich selber nicht mehr wiedererkenne. Was habe ich eigentlich gemacht? Das Gefühl, wenn die Kraft nachlässt. Und ich sage, hey, früher habe ich das alles hingekriegt. Früher war das doch super, aber wozu bin ich denn noch zu gebrauchen? Dieses Gefühl, das sich da einstellt, das könnte eine zweite Sichtweise auf einen selbst sein, auf die ehrliche Frage, wer bin ich, wer bist du? Ein Versager? Ein Held? Bodybuilder? Und es gibt garantiert noch viele andere Antwortmöglichkeiten, aber die Frage ist, was stimmt? Was bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Was ist immer die Wahrheit? Wie kann ich zu einer realistischen Antwort kommen auf diese Frage? Wie kann ich eine realistische Antwort, eine ehrliche Antwort bekommen? Nicht nur so ein Gefühl, nicht so ein Schwanken zwischen 2 Dingern. Wer bin ich wirklich? Und so sehr du darüber grübelst, so viele Stunden du stille Tage machst, du wirst daraufhin keine Antwort finden. Auf diese Frage, wer bin ich wirklich, die kann keiner neutral beantworten, vor allem nicht aus sich selber heraus. Von mir werde ich diese Antwort nicht finden. Ich werde immer zu einer Lüge kommen, zu einer Sichtweise, wieder mal im Spiegel vielleicht. Ne? Aber das ist ja deswegen nicht die Realität, ist ja nicht die Wahrheit. Das Erste für heute an alle hier im Raum, die sich für einen Helden halten. Und an alle hier im Raum, die sich für einen Versager halten. Und an alle hier im Raum, die sich für irgendetwas halten. Die wahre Antwort auf die Frage, wer bin ich, wirst du niemals bei dir finden, sondern immer nur von demjenigen bekommen, der dich geschaffen hat. Gott. Wer bin ich? Diese Frage ist eine entscheidende Frage, denn sie verändert sehr viel in deinem Leben. Diese Frage, wer bin ich, verändert deine Einstellung, deine Sichtweise und auch dein Verhalten. Sowohl auf dich selbst, aber auch auf andere Menschen. In der Heiligen Schrift, da finden wir 4 heilsame Bilder. Bilder, die uns in die Realität bringen. Nicht immer Bilder, die sagen, wow, das will ich sofort hören, aber es sind heilsame Bilder, weil sie mich und meine Beziehungen verändern. Das Erste, ich bin geschaffen im Bilde Gottes. Ihr werdet merken, manches von dem, was wir haben, schließt gleich einen Rahmen mit dem, was wir hatten. Ich bin ein Geschöpf, geschaffen. Und bevor wir über irgendwas anderes reden, lass das mal sacken. Du bist geschaffen. Du bist Geschöpf. Ich habe da so ein Bild von mir. So ein Junge im Sandkasten, der sandelt da, der macht da einen schönen Sandhaufen, der formt den schön. Und dann gucke ich mir das Bild so an und stelle fest, ich bin nicht der Junge. Ich bin der Sandhaufen. Ich bin geschaffen. Ich bin nicht der Schöpfer. Es war ein wunderschöner Sandhaufen, wunderschön gestaltet, herrlich gemacht, aber ich bin nicht der Schöpfer. Oder wie meine Frau sagen würde, die findet das Bild schöner, wir sind die Torte und Gott ist der Konditor. Du und ich, wir sind geschaffen und Gott ist der Schöpfer. Und wie hat er uns geschaffen? Nach seinem Bilde. Bild, nach dem Bild Gottes. Gott spricht in seiner Dreieinigkeit in 1. Mose 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Mensch, Leute, das ist ein Riesenprivileg, denn es bedeutet, in dir und in mir sind Eigenschaften Gottes. In uns steckt was Göttliches. Zum Beispiel, wir sind moralische Wesen, anders als Tiere. Wir sind moralische Wesen. Wir können unterscheiden zwischen was richtig ist und was falsch ist. Gott ist ein kreativer Gott. Gott hat in uns Kreativität hineingelegt. Anders wie bei den Tieren haben wir ein Bewusstsein für Kunst, für Literatur, für Ästhetik. Wir können ganz komplexe Werke auseinandernehmen und jeder, der schon mal Deutsch hatte, weiß, da kann man alles Mögliche analysieren. Wir sind künstlerisch gestaltet. Wir bestehen nicht nur aus Körper und Materie, wir haben einen Geist. Eine Seele, wie Gott. Gott ist Geist. Und du, und das ist unabhängig davon, all diese Eigenschaften sind unabhängig davon, ob du an Gott glaubst oder nicht, du bist unsterblich. Wir sind unsterblich. Gott hat Unsterblichkeit in uns hineingelegt. Die körperliche Hülle, die wird vergehen, aber die Seele wird ewig leben. Auch das ist eine Eigenschaft Gottes, in diesem Bilde Gottes, wo wir geschaffen sind. Wie cool ist das denn? In uns ist was Göttliches. Man könnte noch einige mehr Eigenschaften aufzählen, die uns unterscheiden von den Tieren, die nur der Mensch hat. Denn nur der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und darum, weil wir nach dem Bilde geschaffen sind, nicht weil wir irgendwas toll könnten, darum sind wir wertvoll. Da stecken diese zwei Dinger drin, voller Wert. Wert ist das, was uns ausmacht. Nicht, weil wir irgendwas besonders toll gemacht hätten, sondern weil du Gottes Eigenschaften in dir trägst. Und die kann niemand rausnehmen. Diese Eigenschaften sind drin, die wird niemand wegnehmen können. Weil Gott dich so gemacht hat. Und aus diesem Grund ist jedes menschliche Lebewesen wertvoll, schützenswert und ist ganz unabhängig vom Alter oder dem geistigen Zustand, in dem jemand sich befindet. Jemand mit Demenz ist genauso wertvoll wie ein Top-Manager im Anzug oder ein ungeborenes Kind. Der Wert verändert sich nicht. Für Gott ist Rasse, Aussehen oder Leistung absolut irrelevant, denn der Wert liegt daran, dass wir geschaffen sind. Dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Das Erste, ich bin nach dem Gottesbild geschaffen und darum wertvoll. Das Zweite, das steht dem ein bisschen gegenüber. Ein bisschen wie ein Spiegel vielleicht. Und wir wollen das vielleicht auch nicht gerne hören. Auch wenn unsere Seele ewig lebt, ist unsere körperliche Hülle vergänglich. Das Zweite, ich bin vergänglich. Auch das ist eine Wahrheit. Wer bin ich? Ich bin vergänglich. Das Leben auf der Erde ist in Gottes Augen wie Staub. Es heißt hier im Psalm 103, denn er, damit ist Gott gemeint, denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub bestehen. Der Mensch ist so vergänglich wie das Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind über sie hinwegfegt, ist sie dahin. Wo sie gestanden hat, bleibt keine Spur von ihr. Auch das gehört zu einer realistischen Einschätzung meiner selbst. Ich bin vergänglich. Ich werde vergehen. Und die Bibel ist voll von Bildern und Gleichnissen, wo es sich um dieses Thema geht. Wo dieses Bild uns immer wieder vor Augen geführt wird. Gott leiht uns die Erde. Wir sind sowas wie Verwalter. Wir sind Verwalter, aber wir besitzen die Erde nur auf Zeit. Letzten Sommer waren Marit, meine Familie und ich, wir wurden von Freunden eingeladen, Urlaub zu machen in ihrer Wohnung. Und die Wohnung war in Spanien, direkt am Mittelmeer, an der Küste, in so einem Touri-Dorf. Das war gigantisch, an der Mittelmeerküste. Das hätten wir uns selber nie leisten können und dementsprechend war das für uns ein Highlight. Und die haben zu uns gesagt, Leute, ihr dürft alles nutzen. Ihr könnt machen, was ihr wollt in der Wohnung. Die ganze Wohnung, die Küche, die Badesache, die Schränke. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Klamotten nehmen. Ihr dürft in unseren Betten schlafen. Ihr dürft alles gebrauchen. Auch die Gefriertruhe. Und dann haben sie uns noch eine Best-of-Liste gegeben, was kann man denn so machen hier in der Gegend, was ist hier cool. Und das haben wir auch gemacht. Ich glaube, das war einer unserer schönsten Urlaube, die wir so hatten. Wir haben es richtig genossen. Wir waren am Meer, wir haben die Wohnung genutzt, wir haben das Kinderspielzeug von denen genutzt, wir haben das Geschirr gebraucht, den Gefrierschrank verwendet, wir haben in ihren Betten geschlafen. Aber die ganze Zeit wussten wir, das ist nicht wirklich unser Haus. Dieses Haus gehört nicht uns, es ist nur geliehen. Wir sind hier Verwalter auf Zeit, Haussitter auf Zeit. Und deshalb waren wir auch ganz besonders vorsichtig mit dem Zeug. Wir haben aufgepasst, wir haben uns sehr gut hingeguckt. Wir haben das uns Anvertraute sorgfältig behandelt und uns bemüht, es noch sauberer zu hinterlassen, wie wir es angetroffen haben. Wir wussten, wir sind nur Verwalter, wir sind Haussitter. Als Christen geht es uns ganz ähnlich. Wir leben in einer Welt, die uns nicht gehört. Sie ist nur geliehen. Dein Haus, dein Auto, ja sogar deine Frau oder dein Ehemann, deine Kinder, dein Leben, es ist alles nur geliehen. Es ist geliehen, es gehört uns nicht. Wir sind Verwalter. Und von Verwaltern wird verlangt, dass sie fürsorglich und zuverlässig sind. Im 1. Korintherbrief, dort lesen wir, nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind. Jesus hat das Leben immer wieder als eine Leihgabe bezeichnet, als etwas, das wir zurückgeben müssen. Es gibt unglaublich viele Geschichten, die von dieser Verantwortung gegenüber Gott handeln und das verdeutlichen. Auf die können wir heute nicht eingehen. Aber sie sind ein wichtiger Teil, wenn es darum geht, zu verstehen, wer bin ich? Was bin ich für ein Mensch? Denn ich bin geschaffen im Bilde Gottes. Und ich bin vergänglich, auch das gehört dazu. Das Leben ist eine Leihgabe. Eine Leihgabe auf Zeit. Das Dritte. Ich bin ein Mensch, der auch ohne Not böse sein kann. Ich bin ein Mensch, der auch ohne Not, ohne dass ich jetzt müsste, böse sein kann. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Aber wenn ich meine Seele angucke, in mein Herz hineinschaue, weiß ich auch ich. Das ist eine schmerzliche Antwort. Aber es ist eine wahre Antwort, die heilsam sein kann. Wer bin ich? Ein Mensch, der auch ohne Not böse sein kann. Schuld daran sind nicht etwa meine Umwelt oder meine Umstände, sondern mein Herz. Mein Herz ist das Problem. In 1. Mose 8, da wird es auf den Punkt gebracht, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von seiner Jugend an. Das ist ein Herzproblem, was wir haben. Mit dieser Bewertung der Situation, da ist die Bibel ganz schön alleine. Wenn du dir unsere psychologischen Psychologiebücher guckst, die suchen ja alle nach Theorien, nach Möglichkeiten. Warum machen Kinder sowas? Und du wirst alles Mögliche finden, aber die Grundlage in jedem Psychologiebuch ist immer, die Kinder sind gut. Der Grund, warum sie Böses tun, ist, weil es ihnen von außen jemand, weil sie was falsch gelernt haben. Ihr Eltern, ihr habt versagt, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt die Kindheit falsch geprägt, deswegen tun eure Kinder böse Dinge. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sie sagt, unser Herz ist ein Problem. Unser Herz ist das Problem. Ich weiß nicht, ob du das für dich annehmen kannst, dass dein Herz auch ohne Not böse sein kann. Und falls ja, wenn du das annehmen kannst, wie verändert es deine Sichtweise auf dich und auf die Menschen um dich herum? Die Erkenntnis, dass dein eigenes Herz böse ist und damit nicht besser als das Herz von den Menschen um dich herum, die hat einen heilenden Einfluss auf deine Beziehungen. Zu wissen, dass das Verlangen unseres Herzens eben oft nicht gut ist, dass es eben nicht die richtige Entscheidung oft ist, was unser Herz von uns möchte, gibt uns eine andere Bewertungsgrundlage. Denn zum einen befähigt sie mich, die Wünsche meines Herzens zu prüfen. Wie bei den Kindern im Eiertest. Ne? Ich meine, der Wunsch ist da. Aber nur weil es ein Wunsch in meinem Herzen ist, weil ich denke, das brauche ich jetzt, heißt das noch nicht, dass es richtig gut ist. Nicht alles, was dein Herz dir sagt, ist gut. Denn das Menschenherz ist böse. Und zum anderen hilft es, dieses Wissen darum, mit den Fehlern von anderen zu rechnen. Denn auch ihr Herz ist davon infiziert. Ja, vielleicht sogar davon auszugehen, dass mein Gegenüber fehlerhaft ist, genauso wie ich es auch bin. Nicht, weil ich besser wäre, sondern weil der andere genauso ist wie ich. Neulich las ich in einem Buch für Führungskräfte, was da so alles Mögliche drin steht, ne? Aber ein Punkt, den fand ich super spannend, da stand nämlich drin, als Führungskräfte, ihr müsst davon ausgehen, dass Missverständnisse der Normalfall sind und nicht die Ausnahme. Missverständnisse in der Kommunikation sind der Normalfall und nicht die Ausnahme. Missverständnisse, sowohl wenn ich was sage zu anderen, muss ich davon ausgehen, dass sie mich nicht verstehen. Und wenn andere was zu mir sagen, muss ich davon ausgehen, dass ich sie nicht richtig verstanden habe. Das ist übrigens ein sehr gutes Lebensprinzip, damit zu rechnen, dass andere Fehler machen und dass ich Fehler mache. Aber zu wissen, dass ich fehlerhaft bin und ein anfälliges Herz habe, hilft mir, eine bessere Beziehung zu mir selbst und zu anderen Menschen zu haben. Zu wissen, ich bin ein Mensch, der auch ohne Not böse sein kann. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Und das vierte und letzte, ich bin geadelt. Ich bin gekrönt, könnte man sagen. Oder wie Paulus es hier sagt im 1. Korintherbrief, Gott hat euch zu einem hohen Preis freigekauft. Also freigekauft von der Sklaverei, wir gehören jetzt zu Gott. Er hat uns gekauft, wir sind sein Eigentum. Und weiter, werdet jetzt nicht zu Sklaven von Menschen. Brüder und Schwestern, bleibt, was ihr bei eurer Berufung wart. Was waren wir bei unserer Berufung? Was waren wir? Das lesen wir in Römer 8. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen und jetzt kommt's, der euch zu Kindern Gottes macht. Als Berufene, als Menschen, die zu Gott gehören, sind wir Kinder Gottes. Wir dürfen zu Gott rufen, Abba, Vater, Papa. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir wieder Kinder Gottes sind. Das ist das, was wir bei unserer Berufung empfangen haben. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben von Christus. Voraussetzung ist, dass wir sein Leiden teilen. Denn dadurch bekommen wir auch Anteil an seiner Herrlichkeit. Den hätte ich am liebsten weggelassen, den Satz, aber der gehört auch dazu. Wenn du Jesus nachfolgst und bereit bist, sein Leiden zu teilen, das ist die Voraussetzung hier, dann bist du mit deiner Berufung in den Stand des Königssohns, der Königstochter erhoben worden. Wer bist du? Was ist deine Identität? Wer bin ich? Du bist ein Königskind. Du bist geadelt. Und hier schließt sich jetzt der Kreis, den wir hier angefangen haben und auch heute hatten. Hier schließt sich der Kreis, nämlich wir sind geschaffen im Bilde Gottes, aber dieses erste Bild, das Gott geschaffen hat, ist durch den Sündenfall nicht verloren gegangen, aber es ist deformiert worden, ist kaputt gemacht worden. Es wurde manches kaputt gemacht in diesem Bild. Doch als Königskinder verwandeln wir uns wieder zurück zu dem Bild, was Gott am Anfang in uns hineingelegt hat. Als Königskinder beginnt ein Verwandlungsprozess. Hier heißt es im 2. Korintherbrief, dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir reden wieder davon. Am Anfang heißt es, wir sind geschaffen nach seinem Ebenbild. Und jetzt als Christen kommt es wieder. Der Sündenfall hat es kaputt gemacht, aber wir werden wieder verwandelt in sein Ebenbild. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir werden immer mehr, wie er ist, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Ähnlich formuliert es in Römer 8. Im Voraus hat er sie dazu bestimmt, wieder nach dem Bilde seines Sohnes. Merkt ihr das? Da kommt dieses aus dem Alten Testament wieder raus. Das Bild, nach dem wir geschaffen sind, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, zu dem werden wir wieder hin. Transformiert. Dort wachsen wir wieder hin. Verwandelt. Jesus Christus, zu dem Bild hin. Deswegen beten wir auch so gerne, Herr Jesus, mach mich mehr wie dich. Ich will sein wie du. Ich will wieder verwandelt werden in das Bild seines Sohnes. Das ist das Ziel. Da wollen wir wieder hin. In dem Moment, wo wir zu Gott gehören, beginnt ein Erneuerungsprozess. Wieder hin zu dem Bild, wie es am Anfang mal war. Geadelt zu sein bedeutet, dass wir lernen, immer mehr zu denken, zu lieben und zu leben, wie es unserem Stand entspricht als Königskinder. Es ist so ein bisschen wie bei einem Gossenkind. Ein Gossenkind, Mittelalter, so stelle ich mir das vor, das auf der Straße lebt. Wir haben ja hier relativ wenig Kinder, die auf der Straße leben. Das haben wir in Deutschland nicht. Aber stell dir so ein im Schmutz aufgewachsenes Straßenkind vor. Dreckige Kleider, lebt dort, spricht die Sprache der Gosse und in seinem Herzen steckt die Sorge, was habe ich morgen zu essen? Wird es reichen? Werde ich zu kurz kommen? Und darum hat es gelernt, jeden hingehaltenen Keks sofort zu nehmen und gleich nach mehr zu fragen. Das hat es gelernt, das ist eine tief in ihm drin. Und wie wird es diesem Straßenkind wohl jetzt gehen, wenn ein König daherkommt und sagt, hey, ich hole dich von der Straße. Ich adoptiere dich. Du bist ab jetzt Königskind. Das Kind wird gewaschen. Es kriegt neue Kleider. Es wird in den Palast geholt. Um ihn herum sind lauter Königskinder. Aber in dem Kind drin steckt immer noch ein Großteil von dieser Gosse. Da kommt ein Teller rum, werden Früchte rumgereicht. Und was das Kind tut, ist, es greift sofort sich die zwei Hände voll mit Essen, weil es weiß, ich könnte ja zu kurz kommen. Das steckt immer noch drin. Dabei wäre genug da. Der Vater, der König hat genug. Es gibt immer wieder Nachschub. Aber das muss das Kind erst lernen. Das ist etwas, das muss transformiert werden. Und das braucht Zeit. Eine solche Veränderung braucht Zeit. Als Christen sind wir geadelt. Wir sind adoptiert, freigekauft und zu Königskindern gemacht. Aber in unserem Herz, da steckt oft immer noch die Gosse. Das steckt noch in uns drin. Der alte Mensch. Und durch diese Erneuerung, die hat bereits begonnen. Die beginnt und unser ganzes Denken, unser Leben, unser Lieben, wie wir lieben, verwandelt sich Stück für Stück. Wir werden immer mehr wie Christus. Aber ganz Christus werden wir hier auf der Erde nicht mehr. Das kommt erst im Himmel. Ganz so wie Christus, komplett erneuert, werden wir erst im Himmel sein. Aber je mehr wir uns Gottes Einfluss aussetzen, je mehr wir Gott erlauben, uns zu verändern, desto mehr werden wir zu diesem Bild, wieder in diesem Gossenkind. Je mehr sich dieses Kind im Palast befindet, je länger es lernt, mit den anderen Königskindern unterwegs zu sein, desto mehr wird es lernen, was es heißt, ein Königskind zu sein. Das braucht Zeit. Und so ist es auch bei uns als Christen. Je mehr wir Gott erlauben, Einfluss auf uns zu haben, indem wir die Bibel lesen, die Worte von Vater hören, dem König zuhören, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Gemeinschaft leben mit anderen Königskindern, wenn wir mit Gebet verbunden sind, wenn wir hatten es vor 2 Wochen davon, uns auf die Prüfungen einlassen, die Gott uns gibt, Lebensprüfungen, Gottes Prüfungen, darin reifen, desto schneller erneuern wir uns hin zum Bild seines Sohnes. Da wollen wir hin. Ich weiß nicht, was deine Antwort vorher war in der Stille. Wer bist du? Und wie kommst du mit dir klar? Die Antwort auf diese Frage verändert dein Verhalten. Sie verändert auch deine Einstellung gegenüber dir selbst und gegenüber anderen. Deine Sichtweise. Und die Bibel gibt uns diese 4 Antworten, diese 4 Bilder als Antwort. Ich bin geschaffen im Bilde Gottes. Zweitens, ich bin vergänglich. Drittens, ich bin ein Mensch, der auch ohne Not böse sein kann. Und viertens, ich bin geadelt. Ich bin ein Königskind. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Du darfst gerne sitzen bleiben und ich spreche von hier vorne. Geliebter Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns geadelt hast. Ich danke dir, dass du uns aus der Gosse herausgezogen hast. Ich danke dir, dass wir vor dir und in deinem Thron leben dürfen. Herr, dass du uns geschaffen hast, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Dass du jeden hier im Raum siehst und kennst und sagst, wow, voller Wert. Herr, unsere menschliche Hülle ist vergänglich. Unser Leben ist geliehen. Und ich freue mich so sehr, einmal bei dir sein zu dürfen. Wenn wir alles hier zurücklassen müssen. Herr, mach uns weise. Veränder du unser Herz. Erneuere du uns hin zu diesem Bild. Und wir wollen unseres dazu beitragen, uns erneuern zu lassen von dir. Herr, steh du uns bei in dieser Woche, in diesem Tag. Verändere du mich und mein Herz, uns und unser Herz. Herr Jesus, wir lieben dich. Hilf uns, mehr zu sein wie du. Amen.